ARD Sounds.
Kurzer Hinweis, hier folgt jetzt ein Extra, ein Bonus zu einer unserer Dark Matters Folgen, ein Gespräch zu einem Thema, wie läuft das eigentlich genau bei den Geheimdiensten? Viel Spaß beim Schlaumachen.
Das gehört zumindest dazu, dass der Praktikant aus China zumindest immer in Verdacht steht, dass er all das, was er mitbekommt, eben auch an den chinesischen Staat weiterreichen muss, ob er will oder nicht.
Dark Matters. Geheimnisse der Geheimdienste. Mit Eva Maria Lemke.
Da sage ich doch herzlich willkommen hier zur lauschigen Zweierrunde, in der wir nochmal ein paar wichtige Fragen abräumen, die ihr immer schon mal beantwortet wissen wolltet. Michael Götschenberg ist bei mir, die Geheimdienstexperte. Schön, dass du da bist.
Sehr gerne. Hallo Eva.
Und wir wollen sozusagen weiterdenken, uns weiter aufschlauen zu den Geheimdienstaktivitäten Chinas. Über die haben wir schon einiges erfahren jetzt in der Folge. Da geht es um den ehemaligen Mitarbeiter des AfD-Bundestagsabgeordneten Maximilian Krah, der inzwischen wegen Spionage für China zu einer Haftstrafe verurteilt worden ist. Aber jetzt wollen wir uns dem Thema widmen, das wahrscheinlich die meisten im Kopf haben, wenn diese beiden Schlagworte fallen, China und Spionage. Da denkt man doch an Wirtschaftsspionage. Zu Recht oder zu Unrecht, Michael?
Das ist in der Tat das, was man viele Jahre vor allem mit chinesischer Spionage verbunden hat. Wir wissen aber auch schon seit einigen Jahren, dass das zu kurz greift, dass das zwar ein ganz wichtiges Element ist, aber dass China eigentlich in allen Bereichen Spionage betreibt, also auch politisch, dass man natürlich auch Deutschland ausspioniert, die EU ausspioniert. Aber es ist ein ganz wesentlicher Teil natürlich dessen, was chinesische Geheimdienste machen. Ja.
Wen betrifft das denn vor allen Dingen? Also sind das wirklich die ganz großen Unternehmen in Deutschland, die wirklich irgendwie ein Patent nach dem anderen anmelden, die Maschinenbauer, die Autobauer und so weiter, die großen Wettbewerber auch auf dem Weltmarkt, oder geht es da auch um kleinere, um andere Firmen?
Am Ende geht es zunächst mal tatsächlich um alle. Mhm. Und das hat damit zu tun, dass Unternehmen sehr unterschiedliche Dinge anbieten, die für die chinesische Wirtschaft von Interesse sein können. Also zunächst mal muss man unterscheiden zwischen Wirtschaftsspionage, staatlich gelenkter Spionage durch einen staatlichen Geheimdienst, und Konkurrenzausspähung oder Industriespionage. Darunter versteht man, wenn sich Wettbewerber gegenseitig ausspionieren.
Aber ist das in dieser Planindustrie nicht irgendwie ein und dasselbe? Also ist da der Staat nicht auch ganz stark interessiert, die Konkurrenten quasi auszuspionieren?
Da bringst du es schon auf den Punkt. Es ist tatsächlich mit Blick auf China so eine Unterscheidung eigentlich gar nicht mehr möglich. Aber man muss halt wissen, dass es diese Konkurrenzausspähung, die gibt es natürlich in der westlichen Welt auch. Mhm. Aber in China ist es tatsächlich so, dass man da nicht wirklich unterscheiden kann und dass der Staat sich natürlich für alles interessiert, was die chinesische Wirtschaft in irgendeiner Weise voranbringen kann, weil China will ja zur globalen Nummer 1 aufsteigen, verfolgt dieses Ziel seit Jahren sehr konsequent. Und da ist es in der Tat so, dass von Interesse ist, was beispielsweise die deutsche Chemieindustrie, die Automobilindustrie an Innovationen hervorbringt. Genauso interessant und bedeutend kann aber sein, was beispielsweise ein kleines Start-up oder ein mittelständisches Unternehmen an Innovationen, an innovativen Produkten herstellt. Wir sprechen da mit Blick auf den deutschen Mittelstand von den sogenannten Hidden Champions. Mhm. Also die in der Champions League spielen, weil sie eben
dieses eine Teil herstellen, dieses eine was man Teil, unbedingt braucht zum Beispiel.
Genau, weil sie so innovativ sind, obwohl sie im Grunde genommen kleine Unternehmen sind. Und die können genauso Ziel sein. Und die Gefahr, dass die das gar nicht mitbekommen, die ist sehr groß, weil einen Cyberangriff beispielsweise durch eine APT-Kampagne wie APT40, das ist eine Kampagne, die man mit China verbindet.
Ganz kurz, hat die auch einen coolen Namen? Die hat doch auch bestimmt auch so ein irgendwie der aufmerksame Panda oder wie
so. Genau, ja, ja, wie so in die? Der Art heißt die.
Ja, okay. Ich weiß es jetzt gar nicht genau, aber es ist ja immer so toll, wie die benannt sind, finde ich ehrlich
genau,
gesagt.
Genau, so ist es. Und wenn die einen angreifen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man davon etwas mitbekommt, sehr gering. Vielleicht kurz zur Erklärung. APT steht für Advanced Persistent Threat und das sind halt Angriffskampagnen, die sehr komplex sind, die im Grunde genommen, da geht man von aus, von einem Geheimdienst oder von einer hochprofessionellen Hackergruppe durchgeführt werden können, die es auch über viele Jahre gibt. APC 40 steht für Kryptonite Panda.
Okay, da hat also auch wieder so einen tollen Namen. Die haben ja eigentlich immer so eine kleine Ortsmarke, ne, die sie bekommen.
Ja, und
wir denken mal an Fancy Bear beispielsweise.
Genau,
aus Russland.
Klingt auch immer so ein bisschen niedlich, ist aber eben alles andere als niedlich. Wir lieben alle Pandas, aber in dem Fall Vorsicht an der Bahnsteigkante, wenn die um die Ecke kommen. Und in dem Fall sagt man eben, APT 40 ist eine Angriffskampagne, die mit dem chinesischen Geheimdienst in Verbindung gebracht wird. Und es sind eben auch solche Unternehmen, die damit rechnen müssen und die sich davor schützen müssen, insbesondere vor solchen Cyberangriffen. Aber nicht nur, es geht natürlich auch um menschliche Quellen, die angeworben werden können in einem Unternehmen, um dort Informationen rauszutragen, abzusaugen. Und das Problem für die Unternehmen ist halt, dass solche Investitionen in die Sicherheit, die kosten immer erstmal Geld. Und je kleiner mein Unternehmen ist, beispielsweise wenn ich ein kleines Startup bin, dann habe ich dieses Geld möglicherweise nicht. Es ist aber überlebensnotwendig, diese Investitionen zu machen, weil wenn mein Produkt abgesaugt worden ist, dann ist es weg und dann ist möglicherweise auch mein Unternehmen am Ende.
Das heißt, ich höre da so ein bisschen raus, es gibt auch auf jeden Fall eine unterschiedlich große Bereitschaft, sich dagegen zu wappnen, je nach Firmengröße und je nach Budget auch.
Unterschiedlich große Bereitschaft und auch ein unterschiedlich ausgeprägtes Bewusstsein. Man spricht gerne von der sogenannten Awareness, ob die nun vorhanden ist oder nicht. Und es gibt eine große Zahl von Veranstaltungen, die beispielsweise die Industrie- und Handelskammern machen, die häufig dann in Verbindung mit den Verfassungsschutzbehörden, um diese Awareness bei den Unternehmen zu wecken, um das Bewusstsein zu wecken, dass es diese Gefahren gibt, wie ausländische, beispielsweise eben auch chinesische Geheimdienste vorgehen, damit die Unternehmen entsprechende Maßnahmen ergreifen können.
Jetzt könnte man auch sagen, wenn sie es nicht merken, kann es ja nicht so schlimm sein. Aber wahrscheinlich gibt es das dann einfach demnächst bei Temu oder so, was die da herstellen. Oder wie, woran merken die dann am Ende, dass sie getroffen wurden und wie schwer kann es sein?
Ja, häufig merken sie es eben erst, wenn das Produkt dann irgendwie von einer chinesischen Firma hergestellt wird und man feststellt, okay, das ist jetzt eins zu eins das, was wir entwickelt haben. Und dann ist es aber eben zu spät.
Jetzt ist es natürlich auch irgendwie verständlich, dass man da nicht wahnsinnig viel Geld reingibt, wenn das eben auch so eine unsichtbare Gefahr ist, vielleicht auch nicht unbedingt nachvollziehbar ist, wenn vielleicht auch diejenigen, die getroffen wurden, gar nicht unbedingt offen darüber reden und andere warnen. Gibt es denn irgendwie von staatlicher Seite da Hilfen oder Unterstützung, wenn man sich da eine gute Sicherheitsarchitektur aufbauen will?
Also der Staat, und das heißt in dem Fall die Verfassungsschutzbehörden, die für die Abwehr solcher Gefahren zuständig sind, die beraten. Aber der Staat gibt keine finanzielle Unterstützung für die Unternehmen, damit sie sich vor solchen Angriffen schützen können. Das müssen die schon selber tun. Und es ist in der Tat so, dass die Unternehmen eben häufig davor zurückschrecken. Die Kosten hatte ich schon angesprochen, aber es ist eben nicht nur das. Jeder kennt das aus dem eigenen Arbeitsleben, dass Sicherheitsmaßnahmen, die der eigene Arbeitgeber für richtig und nötig hält, dass die Prozesse immer erstmal behindern. Sei es die Eingangsschleuse, durch die ich muss, wenn ich in mein Unternehmen möchte, sei es eine neue Firewall oder was auch immer.
Allein das immer wieder neu zu vergebende Passwort ist ja schon echt super nervig.
Genau. Und aus Bequemlichkeit und um die Prozesse, wenn sie denn einmal eingespielt sind und rundlaufen, nicht zu stören und zu behindern, ist es so, dass Unternehmen sich häufig dann eben auch gegen solche Sicherheitsmaßnahmen entscheiden, aber damit gehen sie eben ein hohes Risiko ein.
Fällt dir ein Fall ein, wo jemand mal besonders schwer getroffen wurde, wo vielleicht auch wirklich eine Insolvenz am Ende stand?
Also tatsächlich ist es so, dass Unternehmen da gar nicht gerne drüber sprechen, auch die großen Konzerne nicht, die natürlich massiv mit solchen Problemen zu tun haben und die dann auch sehr teure Unternehmensberatungen beschäftigen, die dann quasi als Cleaner kommen und den das Schaden beseitigen müssen.
Verkaufen.
Das erfährt die Öffentlichkeit eigentlich nie und oft ist es auch so, dass man sich dagegen entscheidet, mit den Sicherheitsbehörden zu kooperieren, weil aus dieser Angst heraus, dass dann das Bundeskriminalamt kommt und mit Lastwagen vorfährt und erstmal die ganze IT-Infrastruktur abbaut.
Und was dann die Nachbarn sagen.
Ja, genau. Das ist natürlich alles Quatsch, aber solche Befürchtungen gibt es. Und das führt dann eben dazu, dass man häufig auch an die Sicherheitsbehörden nicht herantritt. Aber wenn wir mal über ein konkretes Beispiel reden wollen, da reden wir nicht über einen Cyberangriff, sondern über eine menschliche Quelle oder Quellen, die eingesetzt wurden. Das ist der Fall Lanxess, das Chemieunternehmen, das tatsächlich mal damit zu tun hatte, dass mehrere Personen in dem Unternehmen beschäftigt gewesen sein sollen, die vom chinesischen Geheimdienst beauftragt worden waren, Informationen über ein Produkt zu beschaffen. Tatsächlich war es dann auch so, dass nachdem diese Personen dann längst das wieder verlassen hatten, eine Firma gegründet wurde, die dann dieses Produkt hergestellt und vertrieben hat. Und das gilt so als eines der Paradebeispiele, dass China eben nicht nur Cyberangriffe macht, sondern auch mit menschlichen Quellen arbeitet in Unternehmen, um an wertvolle Informationen heranzukommen.
Aber vor allen Dingen, um an die Informationen ranzukommen und nicht, wie es jetzt zum Beispiel von den nordkoreanischen Geheimdiensten haben wir das kennengelernt, also irgendwie zu erpressen oder so oder Werte zu erbeuten, sondern wirklich dann selbst eine eigene Wertschöpfung zu schaffen damit.
Genau, da geht es eben nicht darum, an Geld zu kommen, sondern an Produktinformationen zu kommen, die man dann eben für die eigene Wirtschaft nutzen kann.
Jetzt hast du schon gesagt, okay, es sind gar nicht unbedingt Hacks, sondern eventuell auch Personen, die da einfach eingeschleust worden sind. Das ist also wirklich so wie in dieser, ich glaube, es war eine Simpsons-Folge, oder ich weiß, es war eine Simpsons-Folge, aber ich weiß nicht mehr genau, woher der Austauschschüler kam, der da ganz aufmerksam bei der Führung bei Homer Simpson im Atomkraftwerk dann ganz viele Fotos gemacht hat und das natürlich sofort dann nachgebaut wurde in seinem Heimatland. So ungefähr kann man sich das dann wirklich vorstellen?
Ja, das gehört zumindest dazu, dass der Praktikant aus China zumindest immer in Verdacht steht, dass er all das, was er mitbekommt, eben auch an den chinesischen Staat weiterreichen muss, ob er will oder nicht. Und insofern ist da grundsätzlich immer Vorsicht geboten. Aber klar, der Einsatz von menschlichen Quellen ist im Vergleich zu dem, was man versucht, über Cyberoperationen an Informationen und Geheimnissen abzusaugen, natürlich viel geringer.
Weil es einfach teurer, aufwendiger, zeitaufwendiger ist. Ne?
Und China setzt bei derartigen Cyberangriffen eben nicht nur auf die Geheimdienste, sondern auch auf kriminelle Gruppen, um auf diese Weise eben dann auch besser verschleiern zu können, wer für den Angriff verantwortlich ist.
Wegwerf-Wirtschaftsagenten sozusagen.
Wegwerf-Hacker.
Okay, verstehe. Welchen Stellenwert würdest du denn sagen, nimmt das ein in den chinesischen Diensten? Also wie viel Kraft geben die da rein?
Also das ist sicherlich ein ganz zentrales Element, weil natürlich wirtschaftliche Aufholjagd, die China seit Jahren konsequent und man muss ja auch sagen sehr erfolgreich betreibt, ein ganz wesentlicher Faktor dabei ist, das Ziel, das man sich gesteckt hat, zu erreichen. Und man muss sagen, dass natürlich nicht nur Deutschland davon betroffen ist, sondern alle Länder, die über Hightech verfügen, die Hightech-Produkte herstellen, die wirtschaftlich erfolgreich sind, sodass hier natürlich auch alle im selben Boot sitzen und natürlich auch Informationen darüber austauschen, was sie für Erfahrungen machen, wenn sie denn davon überhaupt etwas mitbekommen.
Meine ganz ketzerische Frage, haben die das in einigen Bereichen vielleicht auch gar nicht mehr nötig, weil sie uns da längst eingeholt oder sogar überholt haben?
Ja, mittlerweile ist das so, definitiv. Aber wie gesagt, diese sogenannten Hidden Champions, insbesondere im Mittelstand, die gibt es natürlich nach wie vor und die sind definitiv von Interesse für chinesische Wirtschaftsspionage.
Wenn man das also weiß, dass zumindest in Teilen den Wirtschaftsunternehmen bewusst ist, dann bedeutet es doch, dass Joint Ventures oder Dependancen, zum Beispiel in China, wo dann bestimmte Teile gefertigt werden, eine Riesengefahr darstellen, oder? Weil man da eigentlich dann direkt die Tür aufmacht.
Genau, so ist das. Grundsätzlich ist es so, dass der chinesische Markt natürlich für deutsche Unternehmen hochinteressant ist. Das galt ja insbesondere auch für die Automobilindustrie. Man hat Werke gebaut in China. Das bedeutet aber immer, dass man ein Joint Venture eingehen muss mit einem chinesischen Unternehmen. Und es ist völlig klar, da darf man sich keine Illusionen hingeben, dass da der Geheimdienstoffizier, in welcher Weise abgetarnt auch immer, mit am Tisch sitzt. Und dass all das, was man da an Informationen reinträgt und teilt mit diesem chinesischen Joint Venture, dass das bei der chinesischen Seite landet. Und der Verfassungsschutz hat jahrelang auch deutsche Unternehmen davor gewarnt, dass sie solche Risiken eingehen und dass sie das leichtfertig tun und dass sie ihr Tafelsilber verscherbeln auf diese Weise. Aber man muss eben auch sagen, dass die Unternehmen sich sehr häufig dafür entschieden haben, solche Warnungen in den Wind zu schlagen, weil sie gesagt haben, das Geschäft ist sonst wichtiger und über kurz oder lang kriegen die eh, was sie wollen. Ich glaube aber, dass da auch ein gewisses Umdenken stattgefunden hat mittlerweile, weil man eben sieht, dass China sehr erfolgreich, wie du richtig gesagt hast, in einigen Branchen nicht nur aufgeholt, sondern uns auch überholt hat.
Es gibt ja so einen Gedanken, den ich jetzt gerne mal mit dir teilen möchte. Es ist vielleicht, fällt vielleicht in die Sparte Verfolgungswahn, aber es gibt ja nicht wenige, die sich gerade mit dem Kauf eines Elektroautos tragen. Und da gibt es ja die chinesischen Hersteller. Und ich kenne viele, darunter bin auch ich, die dann denken, was, wenn das Ding mich auch genauso ablauscht und abhört, wie es mein Telefon schon tut. Also hältst du es für möglich, dass die chinesischen Autos auch vielleicht so im Grunde fahrende Spionagewerkzeuge sind?
Ich glaube, da muss man definitiv von ausgehen. Insbesondere, wenn es dann darum geht, dass ich mein Smartphone mit diesem Auto synchronisiere und dann natürlich auch Zugriff besteht auf beispielsweise die gesamte Kommunikation oder sämtliche Kontaktdaten. Und wer ein sehr exklusives Telefonbuch führt mit guten Kontakten.
Ich lösche sofort deine Nummer.
Der sollte sich das wahrscheinlich wirklich gut überlegen, ja.
Gut, dann weiß ich jetzt doch, dass ich keinen Verfolgungswahn habe und da vielleicht auch ganz richtig vorsichtig bin. Vielen Dank, Michael Götschenberg, an den ARD-Geheimdienstexperten, das uns erzählt hast vom Reich der Mitte und seinem extrem großen Informationsbedürfnis. Das war unser Thema heute. Danke an dich als Ein-Mann-Aufklärungskampagne hier in dieser Stelle und danke an euch und vielen Dank fürs mit uns Zeit verbringen und immer wieder zuhören. Bis bald hier bei Dark Matters.
Dark Matters. Geheimnisse der Geheimdienste. Mit Eva Maria Lemke.
Und wenn ihr Fans von True Crime seid, dann ist der Podcast Gerichtssaal 237 vielleicht auch was für euch. Gerichtsreporterin Elke Spanner und Journalistin Anna Rüther sprechen dort über einige der spannendsten Kriminalfälle, die im 237 am Hamburger Strafgericht Hamburg verhandelt werden. Denn in diesem Gerichtssaal geht es um besonders große und aufsehenerregende Fälle. Um illegale Autorennen, Auftragsmorde und den Rockerkrieg im Hamburger Rotlichtmilieu. Alle 14 Tage gibt es eine neue Folge Gerichtssaal 237 in der ARD Sounds App.